Krebs. Der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs.
In dieser Folge sprechen wir über das Forschungsprojekt TETRA-CSI. Dabei geht es um strahlenassoziierte Sarkome, also seltene Tumore, die viele Jahre nach einer Strahlentherapie im bestrahlten Bereich entstehen können. Das Projekt soll klären, welche Faktoren zur Entstehung dieser Tumore beitragen. Dafür werden klinische Daten mit molekularen und genetischen Informationen kombiniert. Das Ziel? Risikofaktoren früher erkennen, Betroffene besser beraten und die Behandlung strahlenassoziierter Sarkome langfristig verbessern. Darüber sprechen wir heute mit den Verantwortlichen des Projekts, Melissa Harbrücker und Jens Jakob. Stellen Sie sich doch bitte einmal selbst vor und verraten Sie uns, was für ein besonderes Talent Sie auszeichnet.
Mein Name ist Melissa Harbrücker, ich bin Ärztin in Weiterbildung zur Viszeralchirurgin am Universitätsklinikum in Mannheim und Early Career Researcher, das heißt, ich forsche auch, war jetzt zuletzt 2 Jahre klinischen Scientist am Deutschen Krebsforschungszentrum und mein Forschungsschwerpunkt liegt auf der klinischen Forschung zu strahlenassoziierten Sarkomen. Ich würde sagen, meine Stärke ist es, klinische Arbeit und Forschung eng miteinander zu verbinden, also Fragestellungen direkt aus dem Alltag mit Patienten in wissenschaftliche Projekte zu übersetzen.
Mein Name ist Jens Jakob. Ich bin von Hause aus Chirurg. Ich leite hier die Sarkomchirurgie. Das ist herausfordernd und ehrlicherweise auch eine sehr erfüllende Tätigkeit, weil man vielen Patienten helfen kann. Und meine besonderen Talente, die ich entdeckt habe mit dem Zirkussport meiner Kinder, sind Jonglieren und Einradfahren.
Was hat Sie motiviert, in die Krebsforschung zu gehen?
Mich hat vor allem motiviert, dass man im klinischen Alltag immer wieder an Grenzen stößt, gerade bei seltenen Tumoren. Man merkt, dass es viele offene Fragen gibt, sowohl auf Seiten der Ärzte als auch auf Seiten der Patienten und Patientinnen. Und deswegen war für mich schnell klar, dass ich nicht einfach nur behandeln möchte, sondern vor allem auch verstehen, warum bestimmte Erkrankungen entstehen und wie wir sie besser therapieren können. Die Kombination aus direktem Patientenkontakt und Verbindung zur Forschung finde ich dabei besonders spannend.
Ich habe mich im Studium daran orientiert, dass ich Chirurg werden wollte und damals habe ich an der Charité studiert und habe mir dort eine Promotionsarbeit gesucht und die war dann, weil ich einen sehr guten Betreuer hatte der Krebsmedizin, das war fast ein wenig zufällig. Den Schwerpunkt hatte ich ausgebaut, weil ich mein praktisches Jahr, also das letzte Jahr im Studium an der Robert-Rössle-Klinik, einer Krebsklinik gemacht habe und gelernt habe, dass man dort sehr gut mit Patienten und mit Kollegen zusammenarbeiten kann, dass man Patienten auch in schwierigen Situationen, wenn chirurgische Eingriffe notwendig sind, auch sehr gut helfen und diese unterstützen kann und das eine sehr erfüllende Tätigkeit ist. Deswegen bin ich in der Chirurgie und dann in der chirurgischen Onkologie gelandet, kann man sagen, habe dort eine Heimat gefunden und bin dort tätig.
Lassen Sie uns konkret werden. An welchem Projekt arbeiten Sie zurzeit und worum geht es?
Aktuell arbeiten wir im Projekt TETRA-CSI, vom BMFTR gefördert, eine deutschlandweite interdisziplinäre Studie zu strahlenassoziierten Sarkomen. Das sind Tumore, die als Spätfolge von einer Strahlentherapie auftreten können und für die es bislang nur sehr begrenzte Daten gibt. Das heißt, wir wissen wenig über die Entstehung, wir wissen wenig über die beste Therapie und Ziel des Projekts ist es, genau diese Lücken zu füllen. Wir wollen klinische, molekulare und genetische Informationen sammeln und zusammenführen, um besser zu verstehen, welche Faktoren zur Entstehung dieser Tumoren beitragen. In Zukunft soll so hoffentlich eine bessere Prävention und wir möchten die Versorgung von Betroffenen verbessern.
In dem Projekt geht es um strahlenassoziierte Sarkome. Das sind seltene Tumore, die Jahre nach einem ersten bösartigen Tumor auftreten. Wir wissen wenig über die Kofaktoren der Strahlentherapie, also über die Faktoren der Strahlentherapie selber, wie wird diese appliziert, darüber, welche Rolle spielt eine gleichzeitig gegebene Chemotherapie, spielen aber auch genetische Faktoren eine Rolle. Dem wollen wir auf den Grund gehen und wir wollen vor allen Dingen auch lernen, wie können wir diese Ergebnisse, die wir dann haben, die durchaus kritisch zu werten sind, weil man ja eine effektive Therapie auch, ich will mal sagen, in Frage stellt zum Teil, wie kann man diese Ergebnisse bestmöglich übersetzen und was bedeuten die Ergebnisse des Projektes dann für Patienten? Das machen wir gemeinsam mit Psychoonkologen und vor allen Dingen auch mit Patienten selbst, mit denen wir die Ergebnisse interpretieren wollen.
Was macht Ihren Forschungsansatz oder Ihre Methodik besonders oder neuartig?
Ich würde sagen, dass die Struktur neuartig ist. Wir bringen viele verschiedene Fachrichtungen an einen Tisch, von der Chirurgie über die Onkologie, Strahlentherapie bis hin zur Molekularbiologie und vor allem auch die Humangenetik, dann auch noch die Krebsregister und ganz wichtig für uns die Psychoonkologie und Patientenvertreter. Gerade die Einbindung von Patienten im gesamten Prozess von der Entwicklung des Projektes bis zur Durchführung und dann auch die Veröffentlichung der Ergebnisse in der Zukunft spielt eine große und sehr wichtige Rolle. Patienten wurden in der Vergangenheit nicht richtig oder ausreichend genug in Projekte integriert und genau deswegen ist es für uns ganz wichtig.
Also für einen Chirurgen oder eine chirurgische Arbeitsgruppe, wie sie bei uns besteht, macht den Ansatz sicherlich besonders, dass wir uns nicht nur mit der Behandlung beschäftigen, sondern auch mit der Prävention. Wir können das nur, weil auch die Ausschreibung entsprechend formuliert war. Gleichzeitig können wir aber aus den Ergebnissen, gerade die wir mit der Unterstützung des Deutschen Krebsforschungszentrums haben, unmittelbaren Nutzen für aus dem translationalen Teil des Projektes für die Patienten ziehen. Ganz besonders und wichtig für uns ist, dass wir schon in der Planung und jetzt in der Umsetzung auf unsere Patientenvertreter und die Patientenbeteiligung vertrauen und auf diese angewiesen sind. Und dann ist ganz klar, wir haben ein ganz tolles und hervorragendes Konsortium von Kollegen aus Hamburg, Würzburg, Heidelberg, von der Sarkom-Stiftung und hier aus Mannheim.
Was sind denn bisher Ihre wichtigsten Erkenntnisse oder Erfolge im Projekt?
Wir sind noch ganz am Anfang vom Projekt, aber was ich sagen kann, ist, dass das Projekt auf einem Vorläuferprojekt aufbaut, was TTRIS geheißen hat. Es ist im Rahmen vom DKFZ Hector Seed Funding erfolgt und im Rahmen des Vorprojektes konnten wir vor allem wichtige wissenschaftliche Grundlagen schaffen. Hier war zum Beispiel eine strukturierte Literaturanalyse durchgeführt und das sind alles Basisdaten, die uns jetzt für das TTRIS-CSI-Projekt zugutekommen. Wir haben allerdings sozusagen als kleiner Erfolg schon zu vermelden, dass wir im ersten Monat schon 8 Patienten rekrutieren konnten für unser TTRIS-CSI-Projekt, was gerade bei so einer seltenen Erkrankung für uns schon großer Erfolg ist.
Das Projekt steht ganz am Anfang und der wichtigste Erfolg für uns ist, dass wir uns am Anfang gut zusammengefunden haben und das Gefühl habe, dass wir gut gestartet sind. Wir haben erste Kontakte zu Patientenvertretern, auch jenseits unserer Arbeitsgruppe und zu Patienten, die wir rekrutieren wollen. Wir haben die ersten Workflows für Proben, ob das jetzt Blutproben sind oder Gewebeproben und für die Daten, die wir erheben, schon etabliert. Und wissenschaftlich können wir natürlich 2 bis 3 Monate nach Start des Projektes hier noch nicht viel bieten. Ich bitte da einfach um Verständnis.
Nun dient Forschung letztlich ja immer auch den Menschen. Welchen Einfluss kann Ihre Forschung konkret auf Patientinnen und Patienten haben?
Langfristig geht es darum, die Erkrankung besser zu verstehen und daraus auch konkrete Verbesserungen abzuleiten. Es geht hier zum einen darum, die Strahlentherapie assoziierten Risikofaktoren gezielter zu erkennen und dann Patienten auch besser beraten zu können. Das heißt, wir wollen quasi vermeiden, dass die Erkrankung auftritt. Es soll aber auch darum gehen, die Therapie und damit auch die Prognose dieser Patienten zu verbessern. Und außerdem erhält jeder Patient in unserem Projekt ein molekulares Tumorboard, was die laufende Therapie beeinflussen kann oder im Falle zum Beispiel von einem Rezidiv, also Wiederauftreten der Erkrankung, dann hilfreich sein kann.
Also während der Studie können wir dadurch, dass wir alle Patienten in das Masterprogramm einschließen, eventuell schon Ansätze für betroffene Patienten liefern, dass sie besser behandelt werden können mit der Erkrankung eines strahlenassoziierten Sarkoms. In Zukunft erhoffen wir uns, dass wir die Entstehung strahlenassoziierter Sarkome vermeiden können, indem wir Patienten zur Strahlentherapie gezielter beraten bzw. den Strahlentherapeuten die Möglichkeit geben, diese sehr effektive und gute Therapie gezielter einsetzen zu können.
Welche nächsten Schritte stehen für Sie an und worauf freuen Sie sich besonders?
Also in den nächsten Monaten steht vor allem die weitere Patientenrekrutierung im Fokus. Ich habe es gerade schon angesprochen, 8 Patienten haben wir schon. Unser Ziel ist aber 200 bis 300. Wir haben also noch viel Arbeit vor uns. Ich freue mich besonders darauf, wenn wir dann die ersten Daten auswerten können und daraus konkrete wissenschaftliche Fragestellungen ableiten können und dann zu sehen, wie aus den vielen einzelnen Bausteinen des Projekts hoffentlich ein Gesamtbild sich langsam zusammenfügt.
Also jetzt gibt es erstmal ganz harte Verwaltungsarbeit. Wir haben die Verträge zurück der einzelnen Universitäten und Fachgruppen, die die Zusammenarbeit ordnen und auch strukturieren. Wir erwarten derzeit die Rückmeldung der Ethikkommission, die unseren Ethikantrag, wie wir genau vorgehen, beurteilt. Und eventuell muss man hier noch Kleinigkeiten nacharbeiten. Wir selbst bereiten gerade vor, wie wir am besten Tumorzentren und Sarkomzentren ansprechen, wenn Sie nämlich einen Patienten mit einem strahlenassoziierten Sarkom behandeln oder Nachsorge sehen, dass wir es Ihnen sehr einfach machen, sich bei uns zu melden, damit wir gut zusammenarbeiten.
Sie arbeiten ja auch mit unterschiedlichsten Disziplinen zusammen. Inwiefern hilft das aus Ihrer Sicht in der Krebsforschung besonders?
Sie ist absolut zentral, eigentlich in jeder Krebserkrankung. Wir kennen das aus Tumorboards, dass sich verschiedene Spezialisten zusammensetzen und über den Fall beraten. Aber gerade bei so komplexen und seltenen Erkrankungen reicht einfach eine einzelne Perspektive nicht aus. Und deswegen ist die Kombination aus klinischer Erfahrung, biologischem Verständnis, den Krebsregisterdaten und der Patientenbeteiligung besonders wichtig, um die Fragestellungen deutlich umfassender zu bearbeiten, die sich uns stellen in dem Projekt. Und das ist letztendlich auch der Schlüssel, um richtige Fortschritte zu erzielen.
Also klar ist, dass ein Chirurg alleine eine Krebserkrankung nicht behandeln kann. Es gibt glücklicherweise auch ganz viele Krebserkrankungen, die man gar nicht chirurgisch behandeln muss. Und wir haben auf der wissenschaftlichen Ebene nicht die Expertise, jetzt eine humangenetische Beratung oder eine humangenetische Forschung zu machen. Die Kollegen haben gleichzeitig nicht den Einblick in die Molekularbiologie der einzelnen Tumoren, die uns weiterhilft. Und die Molekularbiologen können nicht sagen, wie häufig der Tumor ist. Und deswegen haben wir auch Kollegen des Krebsregisters mit an Bord, die uns die Epidemiologie dieser Tumoren genau beschreiben können, damit wir auch sagen können, untersuchen wir die richtigen Patienten an der richtigen Stelle. Und wir finden uns eben zusammen, damit wir die richtigen Fragen stellen und damit wir diese auch immer wieder korrigieren können und vor allen Dingen gut gemeinsam interpretieren.
Ihr Projekt ist eingerahmt in die Forschungsförderung der nationalen Dekade gegen Krebs. Welche Rolle spielt das für Ihr Projekt?
Die Förderung ist für Projekte wie T2CSI essentiell, weil sie ermöglicht es uns, die standortübergreifende Arbeit durchzuführen und eine Infrastruktur aufzubauen, was gerade bei so seltenen Krebserkrankungen wichtig ist. Eine einzelne Klinik, wie angesprochen, reicht da leider nicht aus. Und gerade solche Netzwerke aufzubauen, um ausreichend Daten zu gewinnen, muss auch finanziert werden. Und deswegen sind wir sehr dankbar und auch besonders dankbar, dass unser Projekt ausgewählt wurde für die Förderung.
Also T3CSI ist ein Verbundprojekt. Das ist groß und ehrlicherweise kostet es eine ganze Stange Geld, diese Forschung umzusetzen. Wir glauben, wir haben das gut organisiert, aber das ist nur möglich aus 2 bis 3 Gründen. Das eine ist, wir haben ganz am Anfang vor Jahren mal ein sogenanntes Seed-Funding bekommen vom DKFZ-Hector-Krebsinstitut für Tumorforschung hier in Mannheim in Kombination mit dem Krebsforschungszentrum. Und dieses Seed-Funding ist immer genau dafür da, dass man Ideen entwickeln kann und erste Ergebnisse hat. Und mit diesen ersten Ergebnissen, wenn man sich selber tiefer beschäftigt hat und auch erste Ergebnisse vorweisen kann, hatten wir das Glück, dass es zum ähnlichen Zeitpunkt, als wir diese Ergebnisse hatten, eine Ausschreibung gab vom BMFTR, das heißt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, die gezielt im Rahmen der nationalen Dekade gegen Krebs gesagt hat, wir wollen nicht nur Tumore behandeln, sondern wir wollen auch Vorsorge machen, wir wollen Früherkennung haben, aber auch richtige Prophylaxe, also wir wollen Tumoren vermeiden. Das ist ja ein ganz wichtiger Ansatz, ob man jetzt in die Krebsforschung oder auch in andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. reingeht, dass es natürlich viel besser ist, wenn man in die Früherkennung oder in die Prophylaxe geht. Und es ist ein großes Glück eigentlich, dass das in gesundheitspolitisch und forschungstechnisch gefördert wird, weil nur so können wir solche Ansätze weiterverfolgen. Und ganz klar, das, was wir machen, kann man ohne Förderung schlichtweg gar nicht umsetzen. Und dafür freuen wir uns auch einfach und sind dankbar.
Zum Abschluss unserer Folge, was möchten Sie Menschen mitgeben, die sich für Krebsforschung interessieren oder selbst betroffen sind?
Aus Sicht der Patienten, denke ich, ist es einfach wichtig, dran zu bleiben, immer wieder Fragen zu stellen, um vielleicht die eigene Prognose oder die von betroffenen Angehörigen zu verbessern.
Als erstes möchte ich mich bei denjenigen, die von Krebs betroffen sind und die sich an uns wenden, auch mit dem Wunsch nach Heilung und nach Unterstützung oder Hilfe, für ihr Vertrauen bedanken. Es ist tatsächlich so, dass sie uns sehr viel Vertrauen entgegenbringen, dass wir die richtigen Beratungen durchführen, manchmal auch die richtigen Entscheidungen für sie treffen. Alle Betroffenen wünsche ich und empfehle ich, nicht den Mut zu verlieren. Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen mit Krebserkrankungen, denen wir sehr gut helfen können und denen wir eine sehr gute Lebensqualität und sehr viel Lebenszeit schenken können. Und tatsächlich ist das eigentlich fast auch so, wenn man sagt, als Behandler oder als Wissenschaftler ist dieses Schenken und die Freude daran, dass man dort auch etwas bewirken kann, etwas ganz Wichtiges auch in dem Beruf. Und das lohnt sich sehr, beziehungsweise hat sich auch für mich sehr persönlich gelohnt, will ich sagen, weil ich denke, dass ich einfach einen schönen Beruf habe.
Das war Tatort Krebs to go. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie keine Folge der dritten Staffel verpassen wollen, abonnieren Sie uns und hören Sie gern auch in unsere früheren Folgen. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Frank Bruder, Podcast-Host der Nationalen Dekade gegen Krebs, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.